So, bis hierher klingt es ja alles nach einem steilen Aufstieg, mal ein bisschen weniger steil, mal nicht, aber das, als ich das Buch durchgearbeitet habe, hat mich persönlich überrascht, weil ich es nicht wusste, wahrscheinlich wie viele nicht, dass das Ganze für dich auch seelisch einen Preis hatte, den Druck, die Erwartungshaltung etc. Und du berichtest hier sehr offen und vielleicht können wir hier noch ein bisschen ins Detail gehen und dass du uns noch ein paar Hintergründe gibst, dass du eigentlich so am sportlichen Zenit vorm ersten Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft seelisch eigentlich einen Tiefpunkt erlebt hast oder dass das der Startpunkt war. Und das ist ein Phänomen, was wir oft bei Menschen, die sehr viel erreichen, erleben, dass sie auf dem Höhepunkt, wo jeder sagt, du müsstest doch alle, du müsstest vor Luft oder vor Glück zerplatzen, eigentlich eine andere Emotion in sich fühlen. Und du hattest da berichtet, dass du kein Auge zugekriegt hast, Schlafstörungen hattest, rasende Gedanken hattest, Bauchschmerzen hattest, dieses nächtliche Grübeln losging und das fand ich ein Satz, wo bei mir Gänsehaut kam, deine Lebensfreude verloren hattest. Denn am Ende geht's ja darum, Freude im Leben zu haben. Und wenn einem das weggenommen wird, dann ist man an einem sehr tiefen Punkt. Ich selber war ja auch an dem Punkt, hatten wir vorhin im Vorgespräch. Deshalb, es berührt mich immer, wenn Menschen den Mut haben, das zu teilen, weil ich selber auch weiß, wie viel Mut es anderen Menschen macht, die vielleicht an diesem Punkt jetzt sind, ihnen zu zeigen, dass man nicht alleine ist und vielleicht auch zu teilen, wie man selber rausgekommen ist. Deshalb, was wir jetzt besprechen, geht gar nicht darum zu sagen, wir sind jetzt Experten, die die Lösung haben, sondern es geht einfach darum, deine Erfahrungen mit den Menschen zu teilen und einfach nur aus deiner Perspektive ein bisschen zu berichten, wie Menschen, die so viel Erfolg haben, es aus so einer Krise wieder rausgeschafft haben. Und die Meldungen darüber aus meiner Sicht häufen sich auch in anderen Sportarten. Naomi Osaka, eine sehr erfolgreiche Tennisspielerin, Simone Biles, die Turnerin, berichten von Problemen oder Herausforderungen. Per Mertesacker hat es 2018 auch schon öffentlich gemacht, wo er ziemlich auf die Mütze bekommen hat, würde ich sagen. Von daher erstmal vielen Dank für die Offenheit, dass du das auch mit den Menschen teilst. Du schreibst im Buch, dass für dich 18 Monate Therapie folgten, die dich wieder gesund gemacht haben. Nimm uns doch mal mit in diese Zeit, wo für dich klar war, das ist nicht mehr normal, das ist nicht nur eine kleine Stimmungsschwankung oder so, sondern du hast da etwas, wo du dran arbeiten möchtest. Und auch auf diesen Aspekt als Mensch im öffentlichen Leben, als Fußballer, wo das ja auch, wenn man das öffentlich macht, sofort das Karriereende bedeuten könnte. Wie waren so diese Tage? Welche Gedanken hattest du da mit deinem Umfeld diskutiert? Wie war das für dich?
Ja, eine unheimlich schwierige Zeit, weil es natürlich eine neue Erfahrung für mich war, bestimmte Symptome wahrzunehmen, die ich ja eigentlich vorher schon hatte, aber die irgendwie nicht so ausgeufert sind. Ich habe ja vorher auch mal schlecht geschlafen und ich habe ja vorher mal gegrübelt oder gezweifelt oder vielleicht auch mal nicht an dem Tag irgendwie so miese Laune gehabt, dass ich dachte, nichts macht mehr Spaß, aber es ist nicht so gesammelt gewesen. Und dann war ich bei der Nationalmannschaft und habe das einfach wahrgenommen und habe sofort gemerkt, auch vielleicht aufgrund meines Leistungssportler-Daseins zum Glück sehr früh, dass ich wusste, oh, stimmt nicht, ich komme nicht in den Schlaf, mein Kopf steht nicht still, ich kann gerade nicht abliefern, ich fühle mich auch irgendwie gebremst, ich habe manchmal geht man ja morgens 5 Kilometer joggen und hat das Gefühl, ich könnte noch 20 laufen, manchmal das Gefühl, wann geht denn der erste Kilometer rum? Und das hatte ich dann auch zu oft, dass ich dann auch natürlich leistungsmäßig nicht auf dem Level natürlich dann auch war. Dann will man halt auch nicht auffallen. Dann hat man Pressetermine und dann wird einem alles zu viel. Und ich glaube, wir kennen das ja alle, dass wir manchmal, sagen wir jetzt zum Beispiel mal in unser Kalender gucken und denken, oh cool, nächste Woche habe ich so coole Termine. Und nächsten Tag bist du in so schlechten Zustand, dass du denkst, oh mein Gott, warum habe ich mir so viele Termine gemacht? Und dieses Gefühl hatte ich dann einfach zu oft, dass das dann für mich alles eine Belastung war, dass dann jedes Training wurde belastend und am liebsten hätte ich einfach nur frei gehabt, obwohl ich gewusst hätte, da wäre es mir auch nicht gut gegangen. Mhm. Also wenn ich mal gute Momente hatte, war es dann wahrscheinlich mal in der Sauna nach dem Training, wenn man mit den Jungs zusammensaß und irgendwie mal lachen könnte, weil irgendeiner Stuss erzählt hat oder so. Aber die Momente wurden weniger und habe dann zum Glück schnell erkannt, Hilfe anzunehmen. Weiß gar nicht, wo das herkam, dass ich dann auch so schnell reagiert habe, weil eigentlich bin ich auch eher der Mann, der, wenn er Probleme hat, noch wochenlang wartet, bevor er zum Arzt geht, in der Hoffnung, es geht von alleine weg. Mhm. Und das war dann aber zu akut auch. Und da hat der Verein mir wahnsinnig geholfen, dann Möglichkeiten in Aussicht gestellt, was ich machen könnte. Habe mich dann für die einfachste Methode entschieden, vor Ort einfach eine Psychologin zu besuchen und habe dann ganz schnell dann gute Hilfe bekommen.
Wer wurde da eingebunden in so einen?
Den Vereinsarzt hatte ich informiert und habe dann auch dem Trainer informiert, dass ich halt diese Probleme habe. Habe dann erstmal so von Schlafstörungen berichtet, weil das auch das Hauptsymptom war. Mhm. Und das war völlig okay, weil es natürlich auch die Vorbereitungsphase war. Also es keine Ahnung, wie es jetzt mitten in der Saison gewesen wäre, aber hätte ich dann trotzdem auch machen müssen. Da bin ich schon dankbar. Natürlich sagt ja wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer, ja, ist doch nicht schlimm, das zu outen und sagen, dann fällt man halt mal 3 Spiele aus. Aber in unserem Business ist das wahnsinnig schwierig. Ja. Und deswegen hatte ich schon Glück im Unglück, dass es dann halt am Anfang der Vorbereitung war und ich dieses Länderspiel durchgestanden habe. Das heißt, ich habe mich einfach wahnsinnig schwach gefühlt, aber ich habe es durchgezogen und da hat dann schon der Stolz überwogen. Und dann bin ich dann wöchentlich in Sitzungen gegangen, habe an mir selbst gearbeitet. Und ist jetzt nicht so, dass heute alles super und rosarot ist, Gottes Willen. Es wäre auch fatal wahrscheinlich. Enttäuschungen und schlaflose Nächte kommen immer mal wieder vor. Aber man findet einfach einen Umgang damit. Und auch dieses Wissen zu haben, man ist nicht allein damit. Ja, in dem Moment outest du dich jetzt nicht überall. Und erst als dann so ein bisschen öffentlicher wurde, habe ich erstmal auch gemerkt, wie viele Menschen doch dann auch damit zu kämpfen haben. Und dass dann das doch ein großes Thema ist in Deutschland. Und als da aber gut die Hilfe anzunehmen. Also ich glaube, das war das größte Geschenk, was ich mir machen konnte.
Und welche Tools, welche Strategien durftest du in dieser Therapie lernen? Kannst du da ein paar Methodiken teilen, ein paar Tipps, die Menschen, die zuhören, vielleicht auch nutzen können?
Ja, also das sind jetzt meine Erfahrungen. Ich glaube, es gibt ja wahnsinnig viele Tools und wahnsinnig viele Coaches, die dann wirklich auch gutes Expertenwissen bringen. Und jeder muss für sich was finden. Ne? Ich kann jetzt ja jemanden nicht zum Yoga zwingen, wenn er wirklich gar keinen Bock drauf hat und es ihn nur noch leiden lässt. Also ich habe da mal Yoga probiert, ich habe Meditation, ich habe wirklich vieles probiert. Ich habe ja in meinem Leben auch viele Ernährungsweisen mal probiert und so war es dann auch natürlich durch meinen Leistungssportler-Dasein, war ich so ehrgeizig, dass ich das mit Macht loswerden wollte. Mhm. Und das war mein Problem, warum es 18 Monate gedauert hat, weil ich natürlich so mit Hochdruck dran gearbeitet habe und ich will das nicht haben und das ist ja dann auch Druck. Und bis ich gelernt habe, loszulassen, das ist immer so leicht, wenn man das liest, das Wort loslassen und annehmen und akzeptieren. Aber das lernt man halt auch, ja. Also es braucht Geduld und Zeit, viel Geduld und Spucke und dass man da auch weiß, man braucht Zeit für sich was zu entdecken. Mir hat zum Beispiel tut heute wahnsinnig Meditation gut. Das heißt, selbst wenn ich einen Termin mit dir jetzt hier habe, ist es so, dass ich mich trotzdem kurz im Auto nochmal sammle. Und wenn ich halt 5 Minuten später komme, komme ich 5 Minuten später, aber ich sammle mich nochmal kurz oder ich höre nochmal mein Lieblingslied oder ich bringe mich nochmal irgendwie so einen guten Flow, einen guten Mut. Und manchmal spricht man sich, man spricht ja wahnsinnig viel mit sich selber am Tag. Ja. Und wenn diese Worte zu sich selber öfter positiv sind als negativ, ist das gut. Und sie können auch manchmal vielleicht spielerisch sein, ja, oder geschauspielert, aber natürlich tut's gut, sich selbst zuzusprechen und sagen, okay, jetzt gehen wir hoch, machen den Podcast, danach machen wir das, danach haben wir zu dem Termin und dann fahren wir wieder die Strecke nach Hause. Und aber die Art und Weise der Herangehensweise, ja, und da einen anderen Blick drauf zu kriegen und auch ein Stück weit, ich habe mal gelesen, ich glaube, erst wenn es dir egal wird, wird es besser, ne? So ein bisschen. Also manchmal tut es auch gut, es einfach so hinzunehmen, auch wenn ich nicht schlafen kann oder wenn ich das Gefühl habe, Gott, den Termin heute schaffe ich nicht. Obwohl jeder andere sagen würde, hey, ist doch nicht schlimm, mach das doch. Doch, für mich ist es gerade eine Belastung, aber ich kriege es ganz gut hin.
Absolut. Und vielen Dank, dass du hier bist. Und was du gerade gesagt hast, finde ich extrem relevant. Und wenn ich dann mal 5 Minuten zu spät komme, ist auch okay. Weil am Ende geht es ja um Prioritäten. Und es gibt den schönen Satz, put your own oxygen mask on first, then assist other passengers. Und ich erlebe bei ganz vielen Menschen, dass sie alle Pflichten, alle beruflichen Pflichten, alle familiären Pflichten, alles höher priorisieren. Und wenn dann noch Zeit sein sollte, dann kümmern sie sich um sich selbst. Und das kann eben, je nachdem, wie man auch emotional ausgestattet ist, dazu führen, dass man in Probleme reinläuft. Muss nicht bei jedem, aber ein bisschen Selbstfürsorge und Priorisierung, idealerweise präventiv, wir hatten es im Vorgespräch schon, als wenn man erst im tiefroten Bereich ist.
Ja, das ist oft das Problem in der heutigen Zeit, dass man dann, was ich vorhin gesagt habe, die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr spürt, weil wir wirklich nur noch am Machen und Tun sind. Und ich bin auch so ein Schaffer. Ich bin auch jemand, der gerne To-Do-Listen abarbeitet und am liebsten heute alle Mails beantwortet und heute und es dann kommen schon wieder alle Mails zurück. Ja, so und das ist wie am Geburtstag. Für mich ist Geburtstag wahnsinnig anstrengend, weil ich dann das Bedürfnis habe, mich gleich bei allen zu bedanken, die mir geschrieben haben. Und dann schreiben die natürlich auch noch, und was machst du heute noch? Und ich denke, nein, ich habe keine Zeit. Und da lernt man auch noch ein bisschen draus, dass man wirklich sich Zeit nimmt für die wichtigen Dinge und auch niemand böse ist, wenn man mal kurz an sich selbst gedacht hat. Ja.
Ich fand es krass, du hast im Buch geschrieben, wenn du ein gutes Tor geschossen hast oder ein gutes Spiel gemacht hast, kriegst du 70, 80, 90 WhatsApps, SMS und dein Anspruch war immer, alle am gleichen Tag zu beantworten. Da dachte ich mir, alter Schwede, 90 SMS beantworten, gleich am Tag noch, Respekt.
Ja, also witzigerweise hatten mein Banknachbar im Bus hatte auch von ein paar Leuten die gleiche Nachricht bekommen. Mhm. Und der hat immer einfach nur allen Danke zurückgeschrieben, jede Woche. Und ich dachte so, das geht doch nicht, aber doch, es geht. Und ich habe immer noch geschrieben, danke dir, ja, war cool und war top. Und aber da habe ich mir dann auch manchmal was von anderen abgeguckt, dass manchmal ein einfaches Danke reicht. Ja. Mhm. Also das ist ja wie mit den Geburtstagsnachrichten. Ich bin ja auch niemandem böse, wenn mir jemand nicht antwortet, dem ich gratuliert habe.
Absolut.
Aber man muss manchmal ist weniger mehr.
Mhm. Ja. Deine Frau Carla, schreibst du in dem Buch, wollte ursprünglich mal den alten Nils zurück, bevor du deine Herausforderungen dann hattest. Und jetzt ist sie aber sehr froh, dass sie den neuen hat. Was sind denn so die Hauptunterschiede? Alter Nils vor deinem Tiefpunkt und neuer Nils?
Ja, eine gewisse Leichtigkeit, die heute da ist. Auch mit Situationen, die wie eine Krise aussehen. Ich kann sie auch wahnsinnig oft beruhigen, wenn irgendwas gerade irgendwie gegen uns läuft oder keine Ahnung, wir sind im Urlaub, Rückflug gecancelt und wie finde ich jetzt den Umgang damit, ja? Und manchmal ist es auch anstrengend, wenn ich dann so positiv bin, ne? Das, man will das ja nicht immer haben, aber auf Dauer ist es natürlich besser, als wenn jemand die ganze Zeit dann noch lamentiert und nörgelt und die Erwartungshaltung so ein bisschen runtergeschraubt immer in vielen Geschichten einfach. Und meine Frau war früher so, wir verreisen wahnsinnig gerne, auch besuchen mal meine Familie oder machen andere Sachen. Und in der Phase, als mir nicht gut ging, habe ich einfach immer auch nicht gerne Urlaub gemacht, weil ich immer gerne in meinen vier Wänden war, Struktur brauchte, das Gefühl hatte, hier bin ich sicher, hier bin ich safe. Weiß nicht, jetzt im Nachhinein fehlt mir der Vergleich zu wissen, ob das gut war oder nicht, aber in dem Moment habe ich so gefühlt und da habe ich sie natürlich auch ein Stück weit mit eingeschränkt, wo ich jetzt aber dankbar bin, dass sie dann natürlich das mitgemacht hat. Und das ist halt schön, dass wir das natürlich alles wieder machen können, dass einfach wieder viel mehr möglich ist. Also ich muss sagen, ich hab mich nicht mehr in Achterbahn getraut, schon vor der akuten Phase. Oder ich hab nicht gern hinten gesessen im Auto, ich hab nicht gern in Fahrstühlen festgesteckt, ich hab nicht gern im MRT gelegen und so. Und das war echt schön, dass durch die Therapie konnte ich das alles wieder machen. Also mir ging es danach besser als vorher. Und das habe ich dann auch alles mit auf den Weg gegeben. Ne? Also natürlich habe ich auch manchmal noch Momente, wo ich kurz im Fahrstuhl, aber es geht alles leichter jetzt. Ja.
Du hast auch einen neuen Bezug zum Wort Nein bekommen. Wozu sagst du heute mehr Nein, wo du früher immer Ja gesagt hast?
Dinge, die mir nicht zusagen, weil ich keine Lust drauf habe, aber denke, ich muss sie machen, um dem anderen zu gefallen oder das... keine Ahnung, jetzt du fragst an, haben wir Lust, einen Podcast zu machen, dann überlege ich da. Früher habe ich gleich gesagt, ja, ja, klar, können wir machen. Und jetzt überlege ich mir heute jeden Termin, sage, habe ich Lust darauf? Also möchte ich das machen? Oder wenn es soweit ist, denke ich dann, oh, jetzt habe ich gar keinen Bock drauf. Also wir haben ja da schon eine freie Entscheidungsfindung in vielen Sachen. Und wenn meine Frau abends sagt, Mensch, wollen wir essen gehen? Und ich fühle es nicht, dann ist auch okay, Nein zu sagen, als immer nur zu sagen, ja, ja, weil du das bestimmt willst. Ich glaube, Ja-Sager gibt's genügend. Und tat dann auch gut, die eigenen Bedürfnisse wieder in den Vordergrund zu stellen und sich auch Zeit zu nehmen für Entscheidungen, weil wir heute ganz schnell immer reagieren und anderen gefallen wollen, so geht's mir zumindest, habe ich das mir so ein Stück weit beigebracht, weil es mir einfach geschadet hat, zu oft Ja gesagt zu haben.